Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Bereits beim letzten Mal haben wir das 14. und zugleich längste Kapitel des Markus-Evangeliums erreicht. Dicht gedrängt und in schneller Abfolge werden dort Ereignisse geschildert, die alle in gewisser Weise darauf abzielen, Jesus ans Kreuz zu bringen. Gelegentlich bekommt man sogar den Eindruck, als ob er zum Spielball seiner Feinde werden würde. Doch bereits der Prophet Jesaja hat vorausgesagt, wie sich Jesus in den letzten Stunden seines irdischen Lebens verhalten wird. Er wird seinen Mund nicht auftun, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Im ersten Teil von Markus 14 wurde berichtet, wie Judas Iskariot, einer der 12 Jünger Jesu, mit den Hohenpriestern eine Vereinbarung schließt. Gegen Bezahlung will er sie benachrichtigen, sobald sich eine gute Gelegenheit ergibt, Jesus gefangen zu nehmen. Sein hinterhältiges Verhalten hindert Judas jedoch nicht daran, gemeinsam mit Jesus und den anderen Jüngern das Passamahl einzunehmen. Wie im Markus-Evangelium berichtet wird, ziehen sie sich dafür in einen Raum zurück, der ihnen von einem Jerusalemer Bürger zur Verfügung gestellt wird. Das Passafest. Es besteht aus dem Passamahl und den sich anschließenden Tagen der ungesäuerten Brote. Einmal im Jahr wird es gefeiert, in Erinnerung daran, dass Gott die Israeliten vor langer Zeit aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Das geschah damals mit Gewalt, weil der Pharao die Israeliten nicht ziehen lassen wollte. Insgesamt 10 Plagen schickte Gott daraufhin über das Land Ägypten. Die letzte bestand darin, dass Gott in einer ganz bestimmten Nacht die Erstgeborenen in jedem Haus tötete. Doch die Erstgeborenen der Israeliten wurden verschont, weil die Israeliten die Türpfosten jedes Hauses, das sie bewohnten, mit dem Blut eines geopferten Lammes bestrichen. An diesen gekennzeichneten Häusern, so hatte Gott versprochen, wollte er gnädig vorübergehen. Das ist auch die Bedeutung des hebräischen Wortes für Passa, vorbeigehen oder vorüberschreiten. Das geschlachtete Lamm wurde dann in aller Eile verspeist, denn noch in derselben Nacht sollten die Israeliten das Land ihrer Knechtschaft verlassen. Selbst für das Backen von herkömmlichem Brot blieb keine Zeit mehr, und man musste sich mit ungesäuertem Brot zufrieden geben. Das Passafest mit dem Passamahl und den Tagen der ungesäuerten Brote erinnert also vordergründig an die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Es erzählt aber auch davon, dass ein Opferlamm geschlachtet werden musste, um durch sein Blut menschliches Leben zu retten. Dass Jesus ausgerechnet während des mehrtägigen Passafestes sterben sollte, war also kein Zufall. Die symbolische Bedeutung des Todestages Jesu war für jeden Menschen in Israel mit Händen zu greifen. Der Apostel Paulus schreibt später in seinem ersten Brief an die Korinther, auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. Jesus hat das Passamahl gemeinsam mit seinen Jüngern in Jerusalem gefeiert. Er wusste, dass es die letzte gemeinsame Mahlzeit sein würde, und er gab ihr eine neue Bedeutung. In Markus 14 wird ab Vers 22 Folgendes berichtet. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Mit diesen Worten ist die Grundlage geschaffen für das sogenannte Abendmahl, das bis heute von Christen gefeiert wird. Das heißt, das jüdische Passafest, das Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern begeht, bekommt durch ihn eine neue, eine zusätzliche Bedeutung. Die Jünger feiern einerseits weiterhin das Passafest, lassen den Becher, wie es bei diesem Fest üblich ist, siebenmal in der Runde herumgehen und singen Lobpreispsalmen. Doch das Brot und der Wein werden nun zu Zeichen für den Leib und das Blut Jesu. Diese beiden so vergänglichen Lebensmittel sollen die Christen bis zu seiner Wiederkunft daran erinnern, dass er für sie gestorben ist, um ihnen ihre Sünden zu vergeben. Als Jesus und seine Jünger das gemeinsame Passamahl beendet haben, verlassen sie den Raum, den ihnen jemand aus Jerusalem zur Verfügung gestellt hatte. Aus Markus 14 lese ich nun die Verse 26 bis 31. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm: Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Petrus ist derjenige, der als erster Jesus verspricht, ihn unter keinen Umständen im Stich zu lassen. Er tut es bestimmt nicht leichtfertig, sondern fühlt sich mit Jesus so verbunden, dass er selbst daran glaubt. Und die anderen Jünger, sie wollen Petrus in nichts nachstehen. Sie alle rechnen einfach nicht mit ihrer eigenen Schwachheit. Der Begriff Schwachheit ist inzwischen sehr aus der Mode gekommen. Allenfalls, wenn jemand krank ist, sprechen wir von körperlicher Schwachheit. Doch wie sieht es aus mit unserer seelischen und geistlichen Schwachheit? Heutzutage reden wir lieber vom inneren Schweinehund, der besiegt werden müsse, oder von der Trägheit, die es zu überwinden gilt. Der Begriff Schwachheit erinnert uns wahrscheinlich zu sehr daran, dass wir ein Teil der sündig gewordenen Schöpfung sind. Vor allem aber können wir gegen diese Art von Schwachheit selbst kaum etwas ausrichten, sondern brauchen Gottes Hilfe dazu. Doch diese Einsicht fehlt den Jüngern noch. Und Petrus wird bald erleben, wie er schneller als gedacht zum Totalversager wird. Jesus sieht voraus, dass es dazu kommen wird. Petrus wird ihn dreimal verleugnen. Aber auch die anderen Schafe, sagt Jesus, werden sich zerstreuen. Dennoch wird das nicht das Ende sein der besonderen Beziehung zwischen ihm und seinen Jüngern, sondern er kündigt ihnen an, dass er auferstehen und sie dann in Galiläa erwarten wird. Diese vorausschauende Liebe und Fürsorglichkeit, davon bin ich fest überzeugt, gilt auch ihnen und mir. Gerade wenn schwere Stunden auf uns zukommen und wir fürchten müssen, dass sich unser Glaube als schwach erweisen wird. Gerade in solchen Situationen gibt uns Jesus die Gewissheit: Ich halte zu dir, auch wenn du im Glauben strauchelst. Zurück zum Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 32. Und sie, Jesus und seine Jünger, kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an, zu zittern und zu zagen, und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Jesus und seine Jünger schon öfter in den Garten Gethsemane gekommen waren, um dort zur Ruhe zu kommen, miteinander zu reden und eben auch um zu beten. Diese Vermutung liegt nahe, weil sie diesmal in der Nacht hierher kommen. So etwas tut man gewöhnlich nur, wenn man sich an einem bestimmten Ort gut auskennt. Außerdem scheint es für Judas ganz einfach zu sein, Jesus und seine Jünger ausfindig zu machen, denn er taucht dort wenig später mit jenen Leuten auf, die Jesus gefangen nehmen. Bemerkenswert finde ich die Tatsache, dass Jesus die gleichen drei Jünger, die bereits bei seiner Verklärung dabei waren, mit sich nimmt, um ein bisschen abseits von den anderen Jüngern zu beten. Und zu den Dreien gehört auch Petrus, zu dem Jesus doch erst kurz zuvor gesagt hatte, dass er ihn, Jesus, noch in derselben Nacht dreimal verraten werde. Wie schon damals bei dem Bericht über die Verklärung Jesu bleibt offen, warum Jesus ausgerechnet Petrus, Jakobus und Johannes mit sich nimmt. Kann sein, dass sie ihm besonders vertraut waren. Doch gerade im Blick auf Petrus halte ich es auch für möglich, dass Jesus noch einmal mit ihnen zusammen sein wollte, um sie zu ermutigen. Allerdings überfällt dann Jesus selbst ein großes Zittern und Zagen. Was genau passiert, wissen wir nicht. Hat Jesus auf einmal Angst vor den Qualen, die auf ihn zukommen werden? Fürchtet er sich davor, die Sünden der Menschen und damit die absolute Gottverlassenheit auf sich nehmen zu müssen? Wird Jesus erneut vom Teufel versucht? Die Bibel schweigt dazu. Doch zugleich wird deutlich, dass das Geschehen im Garten Gethsemane kein beiläufiges Ereignis ist. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, sagt Jesus zu den drei Jüngern, die ihn begleiten. Und er bittet sie, bleibt hier und wachet. Hören Sie nun die Verse 35 und 36. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ich denke, dass Jesus sich nicht vor dem Tod fürchtet, sondern vor dem Sterben am Kreuz. Denn dort wird er, der von keiner Sünde wusste, wie Paulus es im 2. Korintherbrief ausdrückt, für uns zur Sünde gemacht. Dort erlebt er, was es heißt, von Gott verlassen zu sein. Und das bringt ihn dann auch kurz vor seinem Tod dazu, laut zu rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch jetzt wieder zurück zu der Situation im Garten Gethsemane. Jesus hat Petrus, Jakobus und Johannes gebeten, in seiner Nähe zu bleiben und zu wachen. Dann entfernt sich Jesus ein Stück von ihnen und betet zu Gott. Weiter ab Vers 37. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Einige Verse zuvor war ja davon berichtet worden, wie Petrus, aber auch die anderen Jünger, Jesus versprachen, ihn niemals im Stich zu lassen. In diesem Zusammenhang hatte ich gesagt, dass die Jünger ihre eigene Schwachheit unterschätzten und dass diese Schwachheit nicht nur einfach der innere Schweinehund sei, den es zu besiegen gilt, oder in diesem Fall die körperliche Müdigkeit. Hier in Vers 38 finde ich die Bestätigung dafür. Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Offenbar sieht er in der Schwäche des Fleisches ein geistliches Problem und fordert deshalb die drei Jünger auf, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Diese Empfehlung muss ich mir selbst auch immer wieder hinter die Ohren schreiben. Geistlich schwach zu sein ist zwar keine Schande, aber darüber nur zu lächeln und diese Schwachheit klein zu reden, ist der falsche Weg, damit umzugehen. Wachen und beten ist das richtige Rezept. Wachen heißt, die Gefahr, die von dieser Schwachheit ausgeht, fest im Blick zu behalten und angesichts dieser Gefahr Gott um seinen Beistand zu bitten. Bei den drei Jüngern, die mit Jesus im Garten Gethsemane wachen sollen, kommt zusätzlich zur geistlichen Schwachheit auch noch eine unglaubliche Müdigkeit hinzu. Oder gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Nun, ich will den dreien keine Gleichgültigkeit unterstellen, aber hätte ihnen die schlimme Situation, in der sich Jesus offenkundig befand, nicht eigentlich den Schlaf rauben müssen? Ich lese weiter ab Vers 39. Und Jesus ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, »Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen?« Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. In den nächsten Versen wird berichtet, wie Jesus von Leuten gefangen genommen wird, die von den Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Ältesten dazu abkommandiert wurden. Das heißt, der ursprüngliche Plan dieser Leute, Jesus erst nach dem Passafest in Gewahrsam zu nehmen und dann zu töten, geht nicht auf. Ohne es zu wissen, müssen sie sich nach Gottes Zeitplan richten. Die Verse 43 bis 45. Und alsbald, während Jesus noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach, Rabbi, und küsste ihn. Einen Kuss als Erkennungszeichen hat sich Judas ausgedacht, weil Jesus offenbar weder durch seine Kleidung noch durch einen Heiligenschein von den Jüngern zu unterscheiden war. Er lebte wie sie in großer Bescheidenheit. Der Kuss des Judas unterdessen ist in die Weltgeschichte eingegangen. Denn ein Kuss ist ja eigentlich, auch wenn es sich nur um einen Freundschafts- oder Bruderkuss handelt, ein Zeichen tiefer Verbundenheit. Doch hier kehrt sich diese Bedeutung auf geradezu perverse Weise in ihr Gegenteil um. Von den Leuten, die mit Judas gekommen sind, wird nun weiter berichtet. Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Im letzten Satz sind nicht etwa die gemeint, die Jesus gefangen genommen haben, sondern tatsächlich die Jünger. Also diejenigen, die einige Stunden zuvor noch versprochen hatten, Jesus nicht im Stich zu lassen. Sie verlassen ihn und fliehen. Petrus immerhin geht in einem Anflug von Tapferkeit mit dem Schwert dazwischen. Im Johannesevangelium wird sogar der Name dessen genannt, der für wenige Augenblicke sein Ohr verliert. Malchus heißt der arme Mann, der jedoch laut Lukasevangelium sofort wieder von Jesus geheilt wird. Und Petrus, der ihm vermutlich den Kopf abschlagen wollte, aber als gelernter Fischer nicht richtig mit dem Schwert umgehen kann, er muss wieder einmal einsehen, dass er töricht gehandelt hat. Weiter ab Vers 51. Ein junger Mann aber folgte Jesus nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut, und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt davon. Tja, diese beiden Verse beflügeln natürlich die Fantasie, denn es geschieht nicht alle Tage, dass jemand unbekleidet durch die Bibel flitzen darf und dann auch noch unerkannt davonkommt. Keines der anderen Evangelien berichtet über diesen Vorfall. Nur der Verfasser des Markus-Evangeliums scheint davon etwas mitbekommen zu haben. Deshalb kam schon früh der Verdacht auf, ob es sich bei dem jungen Mann um Johannes Markus handeln könnte, der später mit einiger Wahrscheinlichkeit das Markus-Evangelium niedergeschrieben hat. Möglich ist es, Beweise dafür gibt es aber nicht. Die Männer, die Jesus in einer Nacht- und Nebelaktion gefangen genommen haben, bringen ihn nun vor den Hohen Rat. Der Hohe Rat ist die oberste religiöse und zugleich auch politische Instanz der Juden. Der Hohepriester Kaiphas wird Jesus verhören, wie man aus den anderen drei Evangelien entnehmen kann. Er ist ein Mann, der bereitwillig mit der römischen Besatzungsmacht kooperiert. In gewisser Weise ist er auch auf das Wohlwollen der Römer angewiesen. Denn wenn der Hohe Rat die Todesstrafe über jemanden verhängen will, müssen die Römer dafür ihre Genehmigung erteilen. Um diese zu erhalten, braucht es eine wirklich gute Begründung. Genau deshalb wird Jesus erstmal zu Kaiphas gebracht. Denn die hohen Herrschaften wollen darüber beraten, mit welcher Anschuldigung sie Jesus am nächsten Morgen zum römischen Statthalter Pilatus bringen könnten. Das Johannesevangelium berichtet übrigens auch noch von einem Verhör durch Hannas. Er ist der Vorgänger des Kaiphas und zugleich sein Schwiegervater. Manche Theologen meinen, dass Hannas möglicherweise sogar die treibende Kraft hinter den Kulissen ist. Im Markus-Evangelium Kapitel 14 geht es nun aber um das Verhör vor Kaiphas. Mitten in der Nacht findet es statt, was darauf hindeutet, dass es sich um ein illegales Verhör handelt. Außerdem werden falsche Zeugen herbeigeschafft, die außerdem alle nur gegen Jesus aussagen. Ich lese weiter ab Vers 53. Und sie führten Jesus zu dem Hohenpriester, und es versammelten sich alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis hinein in den Palast des Hohenpriesters, und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn und sprachen, wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch so nicht überein. Letzteres machte die Aussagen der Zeugen absolut wertlos, denn jede Anklage musste mindestens von 2 Zeugen bestätigt werden. Und die Sache mit dem Tempel stimmte überhaupt nicht. Jesus hatte gesagt, wie man in Johannes Evangelium nachlesen kann, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Das heißt, nicht er wollte den Tempel abbrechen, sondern er sagte sinngemäß, wenn ihr diesen Tempel abbrechen wollt. Und das Entscheidende, er meinte mit dem Tempel nicht das steinerne Gebäude in Jerusalem, sondern, wie es weiter im Johannesevangelium heißt, er redete von dem Tempel seines Leibes. Jesus hatte also seinen Tod und seine Auferstehung vorausgesagt. Ich lese weiter aus Markus 14, die Verse 60 bis 64. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Warum kamen sie zu diesem Urteil? Weil Jesus von gewissen Privilegien und Erkennungszeichen sprach, die nur dem lang ersehnten Messias zuzuordnen waren. Etwa das Sitzen zur Rechten der Kraft und das Kommen mit den Wolken des Himmels. Der hohe Priester Kaiphas wusste ganz genau, auf welche alttestamentlichen Prophezeiungen Jesus anspielte, und legte es ihm als Gotteslästerung aus, die mit dem Tod zu bestrafen sei. Weiter ab Vers 65. Da fingen einige an, Jesus anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, weissage uns. Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sagte, und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn an und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen, das ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Ein paar harmlose Lästereien aus dem Munde einer Dienstmagd reichen aus, um Petrus zum Straucheln zu bringen. In der augenblicklichen Situation ist es ihm einfach nicht recht, als Jesusjünger erkannt zu werden. Doch allein schon sein galiläischer Zungenschlag macht ihn verdächtig. Ich persönlich kann mich übrigens an einige Situationen erinnern, in denen ich froh darüber war, dass niemand etwas davon wusste, dass ich Christ bin. Ja, und hin und wieder wäre ich froh gewesen, wenn es niemand gewusst hätte. Ich schäme mich dafür und bitte Jesus darum, mir zu vergeben. Petrus unterdessen fühlt sich dort im Hof des Hohen Rates so in die Enge getrieben, dass er seine enge Beziehung zu Jesus nicht nur verneint, sondern noch eins obendrauf setzt. Weiter ab Vers 71. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Dieser Mann hatte Jesus wirklich von ganzem Herzen lieb, war bereit, alles für ihn zu tun, aber er kannte sich selbst nicht genug, ahnte nicht, dass er geistlich gesehen so schwach war. Aber Petrus bereute, was er tat. Er beschönigte nichts, versuchte auch nicht, sich herauszureden, sondern er bat um Vergebung. Das zeichnet ihn als einen wahren und aufrichtigen Christen aus. In der Nacht, in der er Jesus dreimal verraten hat, hat er bereits den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Und zwar, indem er weinend an das dachte, was Jesus ihm vorausgesagt hatte. Von einem seiner Jünger wurde Jesus verraten, von einem anderen verleugnet, der Rest machte sich auf und davon. Dann das Verhör vor dem Hohen Rat mit falschen Zeugen. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel erreichen wir das 15. Kapitel des Markus-Evangeliums. Dort wird berichtet, wie die obersten jüdischen Führer Jesus zum römischen Statthalter bringen. Der ist von diesem Komplott nicht begeistert, gibt aber schließlich klein bei. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.